Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Tu Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Dingser. Hallo und herzlich willkommen. Der ehemalige Chef der Agentur für Innere Sicherheit ist zwangsweise vor den Untersuchungsausschuss zur Pegasus-Affäre gebracht worden und wird sich Präsidentschaftskandidat Nawrocki von Assoziationen mit der PiS lösen können? Mehr dazu heute im Infoteil. Außerdem?
In der Bürgerrechtsbewegung der DDR haben wir immer nach Polen geschaut und waren immer begeistert von der Art der Auseinandersetzung in Polen und von der Größe der Gewerkschaft.
Warum erreichten die Massenproteste in Polen eine so große Dimension und mit welchen Herausforderungen hatte die Bürgerrechtsbewegung in der DDR zu kämpfen? Darüber sprechen wir im Magazinteil mit den ehemaligen Bürgerrechtlern Uwe Schwabe und Andreas Müller. Wir wünschen Ihnen eine zahnhalbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: ehemaliger ABW-Chef Bogonowski vor Pegasus-Untersuchungsausschuss gebracht und erster erfolgreicher Ingweranbau in Polen. Der ehemalige Chef der polnischen Agentur für Innere Sicherheit ABW, Piotr Bogonowski, ist von der Polizei zwangsweise vor den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Pegasus-Affäre gebracht worden, nachdem er dreimal nicht zu den Anhörungen erschienen war. Bogonowski berief sich auf ein Urteil des Verfassungsgerichts, das die Arbeit des Ausschusses als verfassungswidrig erklärt hatte. Seine Festnahme erfolgte aufgrund eines Beschlusses des Bezirksgerichts Warschau. Politiker der Bürgerplattform betonten, dass das Gesetz für alle gilt und begrüßten die Maßnahme. Krzysztof Brejza, selbst Opfer von Pegasus-Überwachung, sagte, die damalige Regierung dürfe sich nicht ungestraft fühlen. Vertreter der oppositionellen PiS kritisierten die Vorführung und kündigten rechtliche Schritte an, da sie gegen das Urteil des Verfassungsgerichts verstoße. In Georgien haben tausende Menschen die vierte Nacht in Folge für eine europäische Integration protestiert. Die Polizei versuchte, die Demonstranten in Tiflis mit Wasserwerfern zu zerstreuen. Die Proteste richten sich gegen die Entscheidung der Regierung, den EU-Integrationsprozess einzufrieren. Trotz Polizeieinsatz zogen jugendliche Demonstranten bis zum Morgengrauen durch die Stadt und riefen die Bewohner auf, sich anzuschließen. Seit Donnerstag wurden im Zusammenhang mit den Protesten etwa 200 Personen festgenommen. Der Präsident des Europäischen Rates, Antonio Costa, besuchte am Sonntag Kiew und kündigte finanzielle Hilfe für die Ukraine in Höhe von 1,5 Milliarden Euro pro Monat an. Die Hilfen sollen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten finanziert werden. Costa betonte, dass die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine respektiert werden müsse und nukleare Drohungen Russlands inakzeptabel seien. Präsident Volodymyr Zelensky begrüßte die Unterstützung und betonte, dass russische Vermögenswerte zur Verteidigung gegen die Aggression eingesetzt werden sollten. In Warschau haben am Sonntag Demonstranten, darunter konservative Politiker wie der ehemalige Bildungsminister Przemysław Czarnek und Präsidentschaftskandidat Karol Nawrocki, gegen die Einführung von Sexualkunde in den Schulunterricht protestiert. Unter dem Motto Ja zur Bildung, Nein zur Verdorbenheit kritisierten sie die geplante Gesundheitserziehung als familienfeindlich und warnten vor einer Herabsetzung des Nationalbewusstseins. Der Pädagoge und Sexualwissenschaftler Professor Zbigniew Izdebski wies die Vorwürfe zurück und betonte, dass das Fach wissenschaftlich fundiertes Wissen über Gesundheit vermitteln solle. Und Wissenschaftler der Naturwissenschaftlichen Universität Poznań haben erstmals erfolgreich Ingwer in Polen angebaut. Unter der Leitung von Professor Piotr Schulz gelang es dem Team, trotz klimatischer Herausforderungen eine reichhaltige Ernte zu erzielen. Durch spezielle Pflanz- und Bewässerungsmethoden sowie den Anbau in Folientunneln konnten die Forscher die Bedingungen für den Ingweranbau optimieren. Obwohl dies ein bedeutender Fortschritt ist, betonen die Wissenschaftler, dass es noch ein weiter Weg bis zur industriellen Produktion ist. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Selbst die Linke glaubt nicht an ihren Präsidentschaftskandidaten und kann sich IPN-Chef Nawrocki in der Präsidentschaftswahlkampagne von der Assoziation mit der PiS lösen? Mehr dazu nun in der Presseschau. Die großen Parteien haben bereits ihre Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im Mai vorgestellt. Nur die Linke lässt auf sich warten, erinnert die Tageszeitung Super Express. Wer sollte die Linken vertreten? Die Wähler setzen auf eine Frau, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Polster für das Boulevardblatt ergab. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministerin für Familie, Arbeit und Soziales, wurde von 36% der Befragten genannt. Die Linke wolle an den Wahlen teilnehmen, um auf der politischen Bühne zu bleiben, habe aber keinen geeigneten Präsidentschaftskandidaten. Dies zeige sich an der uneinheitlichen Stimmabgabe. Da Agnieszka Dziemianowicz-Bąk bei den Wählern der Linken 36% der Stimmen erhalten habe, könne sie bei den Wahlen nicht einmal mit den 7-8% rechnen, die ihre Partei in den Umfragen erhalte, kommentiert der Politikwissenschaftler Professor Kazimierz Kiek. Er schätze Dziemianowicz-Bąk sehr, aber ihre Partei habe es versäumt, im Voraus einen oder mehrere Präsidentschaftskandidaten auszuwählen. Die Wahl werde in letzter Minute getroffen. Das heißt, es gebe keine einheitliche Linie, es gebe keinen gemeinsamen Vorschlag, es gebe auch keinen Kandidaten, der die Linke als Ganzes repräsentieren würde. Aus diesem Grund unternehmen die Linken den rein pragmatischen Schritt, jemanden zur Wahl zu stellen, weil es sich marketingtechnisch auszahlt, fügt der Experte hinzu. Die anstehende Präsidentschaftswahl kommentiert auch die Wochenzeitschrift Do Rzeczy. Karol Nawrocki wird bei den Präsidentschaftswahlen als bürgerlicher Kandidat mit Unterstützung der Partei Recht und Gerechtigkeit antreten. Warum hat sich die Partei von Jarosław Kaczyński für eine solche Formel entschieden, fragt das Magazin den Politikwissenschaftler Dr. Andrzej Anusz. Zunächst einmal aus formalen Gründen, sagt der Experte. Nawrocki sei Präsident des Instituts des Nationalen Gedenkens und das Gesetz über das IPN verbiete es dem Chef, Mitglied einer Partei zu sein. Zweitens sei es ein Versuch, die Wählergruppe um Menschen zu erweitern, die sich nicht vollständig mit der PiS identifizieren würden. Dies sei eine Strategie, um Nawrockis Ergebnis bereits im ersten Wahlgang zu maximieren. Kann das gelingen? Lautet die nächste Frage. Die Konkurrenten würden Nawrocki mit der PiS in Verbindung bringen und sagen, dass er der Kandidat von PiS-Chef Kaczyński sei. Das werde bereits getan, sagt Anusz. Seiner Meinung nach werde es von Nawrocki selbst und dem Verlauf des Wahlkampfes abhängen, inwieweit er sich von dieser Assoziation mit der PiS werde lösen können. Geht es um die Lage in der Regierungspartei, habe ihn der entschiedene Sieg von Rafał Trzaskowski bei den Vorwahlen doch überrascht. Unter anderem die linken Kreise in der regierenden Koalition hätten für Trzaskowski gestimmt. Geht es nach Anusz, hat dies das sehr schlechte Ergebnis des Gegenkandidaten Sikorski beeinflusst, der sich gut auf diese Vorwahlen vorbereitet und einen echten Kampf geliefert habe. So der Politikwissenschaftler in Do Rzeczy und soweit auch die Presseschau. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Uwe Schwabe und Andreas Müller haben sich in den 80er Jahren gegen die SED-Diktatur gewehrt. Beide unterstreichen die wichtige Rolle der Kirche, die damals Raum für freies Denken geboten hat. Nach der Wende ist jeder seinen eigenen Weg gegangen. Beide ziehen heute aber eine positive Bilanz des Umbruchs im Jahr 1989. Mit den ehemaligen Bürgerrechtlern hat Jakob Kogler gesprochen.
Uwe Schwabe, ehemaliger Bürgerrechtler in der DDR, guten Tag.
Guten Tag.
Und Andreas Müller, Mitglied der Bürgerbewegung und ehemaliger Bürgermeister für allgemeine Verwaltung. Guten Tag.
Guten Tag.
Da wir uns in einer deutsch-polnischen Gruppe treffen, fangen wir mit den 80er Jahren an, und zwar mit dem Jahr 1980, als es in Danzig, in der Danziger Werft, die ersten Proteste gegeben hat. Die wurden im gesamten Ostblock wahrgenommen. Wie wurden sie in der DDR kommentiert?
Also da muss man sagen, natürlich in der Bürgerrechtsbewegung der DDR haben wir immer nach Polen geschaut und waren immer begeistert von der Art der Auseinandersetzung in Polen und von der Größe der Gewerkschaft. Das konnten wir uns ja überhaupt nicht vorstellen in der DDR, dass so eine Massenbewegung, das war es ja, Solidarność war ja eine Massenbewegung, die viel tiefer in der Gesellschaft verwurzelt war als jemals in der DDR. Die Bürgerrechtsbewegung in der DDR war ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung. Wir haben uns immer so gefreut und haben immer gedacht, warum ist das hier in diesem Land nicht möglich, die Leute zu erreichen und Leute zu begeistern, für ihre Sache zu kämpfen und auf die Straße zu gehen. Und das fanden wir immer sehr begeisternd wert, was in Polen passiert ist.
Und wann haben Sie zum ersten Mal das Wort Solidarność gehört?
Auch 1980, 81. Allerdings muss ich sagen, in breiten Bevölkerungsschichten der DDR spielte das eigentlich keine Rolle, dass da in Danzig jemand aufstand gegen die Diktatur sozusagen der kommunistischen Partei in Polen. Man hatte eher den Eindruck, es ist ein bisschen das eigene schlechte Gewissen der Bevölkerung in der DDR, dass man so etwas sich nicht traute und man diskreditierte eher, dass dort in Danzig etwas passierte.
Sie haben gesagt, man hat sich die Frage gestellt, wieso eine solche Massenbewegung in der DDR nicht möglich ist. Was war damals Ihre Antwort?
Das war sehr schwierig, ganz viele Leute in der DDR zu erreichen, weil natürlich auch diese Gemeinschaft in der katholischen Kirche, die ja natürlich viel mehr verwurzelt waren in der Bevölkerung, sowas gab es in der DDR nicht. Die evangelische Kirche war ein kleiner Teil der Gesellschaft und war kein Massenphänomen. Und Leute zu erreichen, sich politisch zu engagieren und sich politisch für ihre eigenen Interessen einzusetzen, war ziemlich schwer in der DDR, weil man auch keine Möglichkeit hatte, sich privat oder sich in Räumen zu treffen und Opposition zu organisieren. Das war in der DDR zum größten Teil nur möglich innerhalb der evangelischen Kirche, wo man Räume bekommen hat, wo man sich treffen konnte. Und das war aber ein kleiner Prozentsatz von Leuten, die aktiv waren in der evangelischen Kirche in der DDR. Das kann man mit Polen überhaupt nicht vergleichen.
Sie haben Theologie studiert, weil das ein Weg war, der irgendwie staatsfern verlaufen konnte?
Unter anderem auch deswegen. Aber ich wollte schon auch evangelischer Pfarrer werden damals. Aber das Studium an einer kirchlichen Hochschule, das ich gewählt habe, ich hätte auch an der Universität studieren können, habe ich deswegen gewählt, weil dort ein viel freierer Geist herrschte, als vielleicht unter einer staatlichen Ausbildung möglich gewesen wäre. Wir hatten eben die Möglichkeit, auch im Bereich Soziologie, Psychologie, auch gesellschaftlichen orientierten Wissenschaftszweigen uns sehr frei auch zu bilden durch die guten Kontakte, die auch nach Westdeutschland existierten.
Sie sind, wenn es nicht zu privat ist, Kirchenfan, haben sich trotzdem aber an der Bewegung, an der Nikolaikirche hier in Leipzig beteiligt. Wie hat es funktioniert?
Also für mich war die Voraussetzung, ich war bei der Nationalen Volksarmee, kam 1984 aus der Armee, habe dort sehr schlimme Erfahrungen gemacht, sozusagen wie so eine Diktatur funktioniert, und bin dann zurückgekommen und habe gesagt, hier muss es doch noch irgendwo Menschen geben, die anders ticken als wie die, die ich dort erlebt hatte während der Armeezeit. Und ich hatte Glück gehabt, einen Freund zu treffen, der aktiv war an der Nikolaikirchgemeinde, und der hat mich irgendwann mal mitgenommen und hat gesagt, guck dir das doch mal an, da sitzen wirklich junge Leute und reden frei und engagiert. Und dann bin ich mitgegangen und das war so für mich so faszinierend, dass da junge Leute saßen, frei, offen diskutiert haben, Meinungen ausgetauscht haben, auch versucht haben, Argumente zu finden, um eine andere Meinung sozusagen zu erklären. Also so die Art des Dialoges, der dort stattgefunden hat, mich so begeistert, dass ich dort im Prinzip hängen geblieben bin. Und dann war es ein ganz leichter Schritt, sozusagen in die Oppositionsbewegung zu kommen, weil dort natürlich ganz viele Leute aktiv gewesen sind, die auch gleichzeitig in oppositionellen Gruppen aktiv gewesen sind und sich mit Fragen Umwelt, Dritte Welt, Friedenserziehung auseinandergesetzt haben. Und das war für mich, die Schule der Demokratie, solche Leute dort kennenzulernen und diese Art der Demokratie auch zu lernen innerhalb der Kirche, was ja im Staat überhaupt nicht möglich war. Also bei FDJ oder bei den normalen Jugendorganisationen ging es nicht darum, Argumente auszutauschen, sondern das zu tun, was der Staat von dir verlangt.
In deutsch-polnischen Gesprächen wird das oft nicht verstanden, wieso die katholische Kirche in der polnischen Geschichte eine so starke Rolle gespielt hat, obwohl sich das in den letzten Jahren verändert hat. Im 19. Jahrhundert war gerade die katholische Kirche Träger der Sprache, der Kultur, der nationalen Identität. Dann im 20. Jahrhundert ebenfalls, in der ersten Hälfte und in Zeiten des Kommunismus, gab die Kirche Platz für Menschen, Katholiken und Nicht-Katholiken, die eben nicht im kommunistischen Polen leben wollten. Wie war es in der DDR? Welche Rolle spielte hier die Kirche?
Das kann man eigentlich für die Kirchen in der DDR, was das 20. Jahrhundert oder die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts betrifft, genauso sagen. Vielleicht mehr in der evangelischen Kirche, aber teilweise auch in der katholischen Kirche, wurde ein Raum geboten für diejenigen, die einen offenen, auch streitigen Dialog miteinander führen wollten und sich auch gesellschaftlich aufgrund dieser Möglichkeit auf Veränderungen drängen wollten. Das ist eigentlich genauso gewesen, ne? Und die evangelische Kirche hat auch durch die ökumenische Bewegung, also das Versuch über den ökumenischen Rat der Kirchen, sich also mit verschiedenen europäischen, aber auch Kirchen weltweit zu vernetzen, auch Input bekommen, ob das jetzt die Theologie der Befreiung aus Südamerika gewesen ist oder was ganz anderes in Philippinen, das Überwindung des Marco-Regimes. Ja, das waren damals alles Dinge, wo man sagte, aha, man kann etwas tun, und zwar viele kleine Leute mit vielen kleinen Schritten können doch eine Veränderung erzeugen. Also Grassroots-Arbeit von unten her, und das spielt eine große Rolle auch im ökumenischen Prozess für Frieden, um Bewahrung der Schöpfung und auch für Gerechtigkeit. Aber die direkte politische Fokussierung auf eine Veränderung der DDR war ein sehr steiniger Weg, das muss man sagen.
Sie haben sich an den Friedensgebeten beteiligt mit der Hoffnung, dass man tatsächlich von unten irgendetwas aufbauen kann?
Ja, also das war vor allem unser Ziel gewesen, dass man Leute durch diese Art der Friedensgebete, die ja auch eine politische Angelegenheit waren, ne? Also wir haben ja auch Menschenrechtsverletzungen während der Friedensgebete angeprangert. Wir haben an Prag 1968 erinnert. Wir haben auch an Polen und Solidarność erinnert und haben das immer als Beispiel auch genommen, ne? Dass in anderen Ländern Veränderungen auch auf dem Weg sind und Leute versuchen sozusagen dieses kommunistische Diktatur zu verändern oder abzuschaffen. Und wir haben immer gedacht, als Vorbildwirkung, wir müssen mit den Leuten ins Gespräch kommen und versuchen, sie zu überzeugen, selber für ihre Freiheit einzutreten. Das macht keiner für sie. Also sie müssen es selber tun. Und das war unser Ziel gewesen. Und als wir dann gemerkt haben, wir müssen eigentlich auch andere Leute erreichen, die sozusagen die Schwelle der Kirche nicht überwinden, die sagen, ach, mit Kirche will ich nichts zu tun haben. Und wir sind dann verstärkt Ende der 80er Jahre rausgegangen aus der Kirche, haben zu Demonstrationen aufgerufen, zu Veranstaltungen, die nicht im kirchlichen Räumen stattgefunden haben, um dort auch Leute zu erreichen, die eben diese Schwelle Kirche nicht überwinden konnten.
Wie ist die Kirche mit dem Druck, doch politisch zu werden, umgegangen?
Insgesamt möchte ich sagen, dass es ein guter Weg gewesen ist bis zur friedlichen Revolution. Auf der einen Seite haben die Kirchenleitungen, auch die Kirchenvorstände in den einzelnen regionalen Gemeinden immer darauf geachtet, dass eine gewisse Grenze nicht überschritten wird, um den Staat nicht zu provozieren, dass die Eigenständigkeit der Kirche, wie sie mühsam bewahrt werden konnte, nicht gefährdet wird. Auf der anderen Seite hat sie eben Raum geboten, um auch kritische Diskussionen zuzulassen und auch bestimmte Veranstaltungen möglich gemacht, teilweise auch von einzelnen Pfarrern oder auch bei Kirchentagen oder so etwas unterstützt. Insofern ist das ein schwieriger Balanceakt gewesen, der zu gehen war.
Aus der Sicht der SED hätte es doch einfach sein können, die Demonstrationen zu beenden. Wieso ist es nicht dazu gekommen?
Also das hat ja die SED versucht, aber wenn man gerade mal im September 1989, als dann die ersten großen Demonstrationen stattgefunden haben, am 11. September sind ganz viele Leute inhaftiert worden, die Polizei ist ziemlich brutal gegen die Demonstranten vorgegangen. Das Problem war, glaube ich, gewesen, dass die Masse der Leute, die dann auf der Straße gewesen ist, nach dem 25. September oder am 9. Oktober für den Staat, gab es keine Möglichkeit mehr, diese Masse ohne ein Blutvergießen sozusagen die Demonstration zu verhindern. Das wusste der Staat. Wenn er jetzt eingreift, wenn er jetzt sozusagen versucht, die Demonstration zu behindern, dann wird es zu einer Konfrontation und zu Gewalt kommen. Und der Staat war auch am 9. Oktober, ich glaube, dazu nicht mehr bereit, weil er wusste, er könnte nur verlieren in dieser Situation.
Also wollte die SED kein Blut vergießen oder wusste sie ganz genau, dass das Spiel eigentlich schon verloren ist?
Ich denke, in den Herzen der Politfunktionäre war das klare Gefühl, wir verlieren dieses Spiel. Und es war ja auch deutlich, dass aus der Sowjetunion, Stichwort Gorbatschow, keine Rückendeckung mehr da war, hier Panzer aufrollen zu lassen. Insofern gab es eine Implosion, sage ich einmal dann, der Machtstruktur in der DDR innerhalb weniger Tage.
Da spielt vor allen Dingen auch, sag mal, die Ausreisebewegung oder die Leute, die über die Botschaften in Polen, in Ungarn, in der CSSR abgehauen sind, eine riesengroße Rolle, weil die Leute saßen Nachmittag vor dem Fernseher und haben diese Bilder gesehen und das waren Freunde, das waren Verwandte, das waren die Brüder, das war der Arzt um der Ecke, das war der Bäcker, der auf einmal zu hatte, weil der im Westen abgehauen ist und jeder war selber zu einer Stellungnahme aufgefordert zu sagen, was mache ich jetzt in dieser Situation? Hau ich auch ab, bleibe ich hier oder versuche ich etwas zu verändern? Und das mussten die Leute für sich selbst entscheiden. Und viele haben sich dann im Herbst 1989 dafür entschieden, okay, ich will, dass sich hier was in dem Land verändert, ich will dieses Land nicht verlassen und ich habe die Möglichkeit, 17 Uhr montags in die Nikolaikirche zu gehen, weil dort fanden seit 1981 Friedensgebete statt und der Ort war bekannt. Der Ort war bekannt, erstens durch Berichterstattung in den DDR-Medien, Raudis treffen sich 17 Uhr am Montag auf den Nikolaikirchhof und durch Berichte in den Westmedien, die eine riesengroße Rolle gespielt haben, ne? Die immer wieder berichtet haben und die Fotos vom 4. September, als die zwei jungen Frauen mit dem Transparent auf dem Nikolaikirchhof standen und die Stasi-Leute zugeschlagen haben, das ging um die Welt. Das haben hunderttausende Leute in der DDR gesehen und das hat mit dazu beigeführt, dass es in den nächsten Wochen dann eine riesengroße Mobilisierung gegeben hat.
Ich überlege, was im Oktober, November 1989 in den Köpfen vor sich ging, ob sie gedacht haben, dass das Ziel fast erreicht worden ist oder dass doch jetzt eine große Aufgabe vor ihnen steht.
Letzteres. Also das Ziel war insofern erreicht, dass sich etwas wie Freiheit abzeichnete. Aber wie das aussehen könnte und wie die Strukturen sein müssten und was alles noch zu erledigen wäre, das war wie ein großer Berg vor einem, den man erklimmen musste. Und insofern ist es ein sehr ambivalentes Gefühl gewesen. Aber vor allem, es dominierte natürlich die Freude über diese Veränderung, die sich plötzlich in der Gesellschaft zeigte.
Ja, also das ist eine sehr spannende Frage, weil wir hatten natürlich vor allen Dingen in dem Herbst 1989 erstmal das Ziel, das Land in irgendeiner Art und Weise zu reformieren. Also wir konnten uns zu dem Zeitpunkt noch nicht vorstellen, dass Deutschland wiedervereinigt werden würde in so kurzer Zeit. Und als dann die Mauer am 9. November aufgemacht wurde, war das für uns erstmal ein Schock, weil wir gesagt haben, die Leute, die wir jetzt hier brauchen, um dieses Land zu verändern und zu reformieren, die werden jetzt einfach nicht mehr da sein. Die Leute werden jetzt alle in den Westen gehen und ausreisen und das Land verlassen und die werden uns verloren gehen, als Partner sozusagen dieses Land zu verändern. Das war mein Gefühl damals, das war das Gefühl vieler, die in der Opposition aktiv gewesen sind. Das hat es dann auch gezeigt, ne? Dass dann sozusagen ganz schnell das Thema nicht mehr wir sind das Volk, sondern wir sind ein Volk und das Thema Wiedervereinigung auf den Demonstrationen natürlich sehr dominiert hat. Ich war damals eher skeptisch, ob so eine schnelle Wiedervereinigung funktionieren kann. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es war gar nicht anders möglich. Der Zeitkorridor war so klein, keiner wusste, was wird in Russland passieren. Werden die in einem halben Jahr immer noch dazu bereit sein, sozusagen Deutschland gehen zu lassen oder die DDR gehen zu lassen? Werden sie gegen die Wiedervereinigung sein? Deshalb war der Zeitkorridor ziemlich kurz und aus heutiger Sicht sage ich, es war vollkommen richtig sozusagen. Handeln. Aber damals war ich eher enttäuscht.
Also eine Mischung aus Enthusiasmus, aber auch Angst?
Vielleicht keine Angst, aber so die Hoffnung ging ein bisschen verloren. Als die Wahl im April 90 war und das neue Forum, wo ich aktiv gewesen bin, ich glaube, die haben sich ja zusammengeschlossen im Bündnis 90, neue Forum hat, glaube ich, 0,5% bekommen bei der Wahl, war das natürlich eine Riesenenttäuschung für uns, ne? Dass die Leute natürlich den gewählt haben, der die schnelle D-Mark und die blühende Landschaft versprochen hat, den hat man die Stimme gegeben. Ne? Das war dominant für die Leute in der DDR. Wir wollen das nicht noch, wir wollen jetzt keine Experimente. Wir wollen das Fahrrad nicht normal erfinden. Das gibt's doch alles schon. Lasst uns doch schnell mit der Bundesrepublik zusammengehen. Das war für mich eher so, okay, scheiße. Die Chance sozusagen, was Neues zu begehen, ist vorbei.
Und hatten Sie das Gefühl, dass Sie nach dem Mauerfall, nach der Wiedervereinigung endlich mal in einer Gesellschaft leben, in der sie faktisch Einfluss auf die Wirklichkeit nehmen können? Das war doch das Ziel vieler Bürgerrechtler, ob in der DDR oder in Polen, in Tschechien, in der Slowakei.
Nicht nur das Gefühl, sondern das war mein persönliches Erleben. Diese Chance habe ich bekommen. Ich war auch skeptisch mit dieser schnellen Wiedervereinigung, aber ich habe sehr schnell begriffen, dass die bundesdeutsche Parteienlandschaft auch sich in Ostdeutschland etablieren wird und reine Bürgerbewegungen nur eine marginale Rolle noch spielen können. Und ich habe mich deswegen dann, weil ich politisch aktiv sein wollte, der Sozialdemokratischen Partei in der DDR und dann in der Bundesrepublik angeschlossen, weil die für mich ein gewisses Vorbild hatte mit den großen Namen wie Willy Brandt oder Helmut Schmidt oder so etwas. Und bin dann eben im Sommer 1990 dann in verantwortliche Stellung in der Stadtverwaltung hier in der Stadt Leipzig berufen und gewählt worden. Und dann war natürlich eine große Begeisterung und eine große Herausforderung, diese heruntergekommene Stadt wieder mit aufbauen zu können. Und das hat uns alle sehr geprägt und über Jahre, eigentlich fast Jahrzehnte, kann man sagen.
Ich bin nicht in die Politik gegangen. Ich habe mir gesagt, es gibt andere und viele Bereiche, wo man politisch aktiv sein kann, wo man ein Land mitgestalten kann. Ich habe ganz viele Vereine gegründet mit unterschiedlichen Themen. Ein wichtigster Verein war für mich das Archiv Bürgerbewegung Leipzig. Wir haben sozusagen die Unterlagen gesammelt der Opposition in der DDR und haben sie der Forschung zur Verfügung gestellt, weil für mich war ganz wichtig zu zeigen, wo kam denn auch diese Bürgerrechtsbewegung in der DDR her? Welche Wurzeln hat sie? Was waren die Ideen, die sie hatten? Und wenn Forscher nach Leipzig gekommen sind, haben sie nur die staatlichen Dokumente immer einsehen können, die Stasi-Unterlagen, wo natürlich auch nicht alles, was da drin stand, stimmte und eine gewisse Interpretation dort immer vorhanden war. Und wir haben gesagt, nein, diese Gegenüberlieferung ist für die historische Aufarbeitung ganz wichtig. Und ich bin jetzt seit, ich glaube, 30 Jahren fast Vorsitzender des Archiv Bürgerwegen Leipzig e.V. und wir machen vor allen Dingen politische Bildungsarbeit.
Mit Uwe Schwabe und Andreas Müller hat Jakob Kuckler gesprochen. Mehr zur Bilanz der Nachwendejahre und den Diagnosen zur aktuellen Stimmung in Ostdeutschland hören Sie morgen in Teil 2 des Gesprächs. Und das war's auch schon in der heutigen halben Stunde. Aus Warschau einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Linsa. Also, danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd, biegł, a wszystko to co miał to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam gdzie ptak. A śpiewał sobie tak: to co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia.
Kwiat ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Wiele serc na stos.
Wszystko to co mam, wszystko to co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zażegam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.